Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Daryl Davis ist eine eindrucksvolle Erscheinung, ein cooler afroamerikanischer Jazzmusiker, der etwas ganz und gar Ungewöhnliches tut. Seit Jahren geht er zu Aufmärschen des Ku Klux Klans und redet mit den Menschen, die ihn nur wegen seiner Hautfarbe hassen. Davis redet nicht nur, er hört vor allem zu. Den Ku Klux Klan im Bundesstaat Maryland hat er damit praktisch zur Selbstauflösung bewegt. Etliche Ex-Rassisten sind inzwischen bekehrt und eng mit ihm befreundet. Am Wochenende war Daryl Davis in Berlin auf einer Konferenz im Kreuzberger Kunstraum Bethanien. Es ging dort um internationale Perspektiven auf die extreme Rechte. Mein Kollege Matthias Dell hat Daryl Davis bei der Gelegenheit getroffen. Was war das für eine Begegnung? Was für eine Ausstrahlung hat der Mann?
Auf eine Weise sehr unspektakulär, auf eine andere Weise aber auch sehr beeindruckend, weil der halt eine große Ruhe und Geduld ausstrahlt. Ich hatte ja vorher den Film gesehen, den es mit ihm gibt, ein Dokumentarfilm, Accidental Courtesy, der auch in diversen Streaming-Portalen zu finden ist, wo halt gezeigt wird, dass er einerseits afroamerikanische Geschichte erzählt und durch Amerika reist und andererseits eben dauernd Begegnungen hat mit Leuten, die er quasi schon dazu bewegt hat, ihm ihre Robe zu geben. Das ist immer das Zeichen dafür, dass er sie quasi, dass sie austreten aus dem Ku Klux Klan und ihren Rassismus irgendwie davon lassen. Und stellenweise auch mit Leuten, die das nicht getan haben, mit denen er quasi noch im Gespräch ist. Es gibt auch eine sehr enervierende Szene, wo er sich mit zwei Schwarzen streitet, also wo auch aus der Black Community an ihm eine Kritik da ist. Und auch da hat er dann erzählt, dass sich das danach wieder gelöst hat und er mit denen jetzt auch befreundet ist. Und er hat ja so ein ganz eigenes Programm. Also das kommt bei ihm daher, dass er als Kind eigentlich Diplomatensohn gewesen, deswegen früh in der Welt rumgefahren, früh an internationalen Schulen gewesen und erst irgendwie mit 10 oder 11 als Pfadfinder, als einziger Schwarzer in der Klasse dann in Amerika, wo er beworfen wurde, gemerkt, was es eigentlich bedeutet, Schwarzer zu sein in einem Land, wo die Weißen herrschen, weil ihm seine Eltern dann erklärt haben, was Rassismus ist. Und ein bisschen was steckt in diesem Programm, das er dann macht, dass er zu den Leuten hingeht, ja auch was Kindliches drin, dass er, weil sein Credo ist eigentlich, warum, oder seine Frage ist, warum hasst ihr mich, wenn ihr mich gar nicht kennt? Und genau, und er geht da, wie er selber sagt, nicht unbewaffnet hin, sondern mit Wissen und mit Geduld und hat das dann ungefähr so begründet.
Because I am secure in myself. I know who I am.
Weil ich mir meiner selbst sicher bin. Ich weiß, wer ich bin. Die Zuschreibungen von denen treffen mich nicht. Sie versuchen mir zu erklären, Schwarze hätten ein kleineres Gehirn als Weiße. Schwarze seien anfälliger für Kriminalität. Wir seien faul, wollten nicht arbeiten und lebten gern von staatlichen Sozialleistungen. Ich habe jedes Klischee gehört, das Sie sich vorstellen können. Und die meisten Leute wären darüber so verärgert, dass sie bereit wären zu kämpfen. Das ist aber das, was diese Leute wollen. Sie wollen diese Konfrontation. Ich dagegen bleibe ruhig und höre zu. Und wenn ich zugehört habe, dann spreche ich sie auf all die Dinge an, die nicht stimmen. Ich habe nie von Sozialleistungen gelebt. Ich habe nie eine Straftat begangen. Ich bin ein gebildeter Mensch, wahrscheinlich gebildeter, als Sie es sind. Wen meinen Sie also mit Ihren Vorurteilen? Mich nicht.
Es ist lustig, man hört so ein bisschen diesen Hall, dieses Bethanien, dass er mal ein Krankenhaus war und das hat hier fast so ein bisschen was, als würde jemand in der Kirche predigen, aber das ist er ja eigentlich gar nicht, dieser Mann. Und es klingt so simpel und selbstverständlich, wenn er das sagt, naja, ich weiß ja, wer ich bin, aber tatsächlich braucht er doch eine Wahnsinnsgeduld, er braucht eine unendliche Langmut und auch wirklich ein dickes Fell, um sich mit diesem ganzen Hass auseinanderzusetzen. Wieso verzweifeln andere und er offenbar nicht?
Das habe ich ihn auch gefragt und in dem Moment, das war eine interessante Frage, weil ich das selber mal erlebt hatte bei einer Recherche 2012 in Amerika, in Milwaukee, Wisconsin, war ich einen ganzen Tag lang mit so Tea-Party-Supportern unterwegs. Und das war wirklich schwer erträglich, weil man ganz viel dummes Zeug gehört hat von Leuten, die die Geschichte nicht kennen, die die Fakten nicht kennen, die aber irgendwie glaubten, sie wüssten irgendwas. Und es war wirklich hart. Ich habe das so noch nie erlebt und bin dann abends, um irgendwas Schönes zu erleben, zum Calatrava gebauten Kunstmuseum in Milwaukee gefahren, weil ich wirklich so ausatmen musste. Und habe ihn selber gefragt, wie ist das für ihn eigentlich, wenn er diesen ganzen Dreck hört, diese ganzen blöden Vorurteile, wie geht er damit um?
No, because for you it's new. For me it's not. I was born into it. I was born black. How can I escape this? You know, it's part of my living.
Und da ist mir natürlich aufgefallen, dass das, für mich ist es eine Wahl quasi. Ich kann sagen, ich interessiere mich dafür und beschäftige mich damit. Für ihn ist es irgendwie keine Wahl. Er muss sich damit beschäftigen. Er ist da reingeboren, er ist schwarz, er wird deswegen so adressiert. Und das Einzige, was er tun kann, ist, dagegen etwas zu unternehmen. Und das fand ich einen interessanten Moment, weil man dann doch wieder merkt, wie unterschiedlich der Blick ist, selbst wenn man sich dafür glaubt, zu interessieren.
Rechtsextremisten, Rechtspopulisten sind ja in jüngster Zeit auch bei uns immer lauter hörbar. Eine der möglichen Reaktionen darauf, die bringt es auf die Formel mit rechten Reden. Das ist doch im Grunde genau die Strategie, die Daryl Davis hier sehr erfolgreich vormacht, oder?
Könnte man auf den ersten Blick denken, aber es gibt zwei entscheidende Unterschiede. Da habe ich mit ihm auch drüber gesprochen. Das eine ist, dass bei ihm das Mediale keine große Rolle spielt. Also er macht es ja vor allen Dingen, er macht es jeden Tag, hat er mir gesagt. Also immer, wenn er nicht Musik spielt oder Vorträge hält, um Geld zu verdienen, dann macht er das. Dann ruft er Leute an, dann geht er irgendwo hin, findet Adressen raus und so weiter. Das heißt, es ist wirklich eine Arbeit, die auch ganz häufig in einem privaten, geschützten Raum stattfindet, wo anders geredet werden kann, als das mit Kamera der Fall ist. Das ist zum Beispiel vielleicht auch was, wo man bei Dunja Hayali denkt, in Deutschland, die macht das eigentlich ähnlich. Aber wenn natürlich sofort ein ZDF-Beitrag draus werden muss, ist es auch wieder blöde irgendwie so. Ali Can wäre vielleicht auch noch jemand, dieser Migrant des Vertrauens, der es auch so sucht, diesen Kontakt. Und das ist vielleicht was, was irgendwie im quasi Geschützteren passieren muss. Und das andere ist natürlich, dass er vor allen Dingen er ist. Also dass es natürlich einen Unterschied macht, dass er da diesen eigentlich unerhörten Schritt geht. Er geht auf die Leute zu, die eigentlich erklärterweise Leute wie ihn wegen der Hautfarbe hassen. Und da habe ich ihn dann gefragt, ob ich das quasi als Weißer auch machen könnte. Und er hat geantwortet:
I think you could do it.
Ich denke, sie könnten das machen, aber ich denke auch, dass es sowas wie die Mystik des Fremden gibt. Sie sind kein Fremder für die, weil sie aussehen wie die, weiß sind. Ich sehe nicht aus wie die, ich sehe aus wie das, was sie hassen. Aber wenn sie ein Problem haben, ein psychologisches, Depressionen oder was auch immer, ein Trauma, dann gehen sie zum Psychiater oder zum Psychologen und sie erzählen ihre ganze Geschichte diesem Mann oder dieser Frau, die sie noch nie im Leben gesehen haben. Sie würden gewisse Geheimnisse ihrem besten Freund nicht verraten, aber sie erzählen einem Fremden alles über sich. Das ist die Mystik des Fremden, weil sie sich sicher fühlen.
Das ist interessant. Wenn sich der äußere Rahmen jetzt, wie wir gehört haben, doch auch möglicherweise unterscheidet, gibt es trotzdem etwas, das man von Daryl Davis lernen kann? Also vielleicht irgendwas, was man auch wirklich für den Privatgebrauch im Umgang mit dem Hass, wie wir ihn jetzt in Köthen oder auch in Chemnitz erlebt haben, abgucken kann?
Ich würde schon sagen, weil er ja, was man sieht, auch bei diesen Situationen jetzt in Deutschland, da gibt es die Konfrontation, da kann man wahrscheinlich auch schlecht reden, aber es passiert ja stellenweise auch. Und natürlich ist es ein Problem, wenn da ein Nazi-Aufmarsch ist und dagegen gibt es dann Demonstranten und beide Seiten brüllen sich voll. Dann sagt er, in so einer Situation ist nichts durchlässig, beide ziehen den Zaun hoch und man kann nicht reden. Und deswegen ist sein großer Trick eben dieses Zuhören, und das hat fast ein bisschen was, diese Strategie, dass mal die anderen reden lassen, fast was von Boxen, wie wir dann festgestellt haben, als er mir das nochmal erzählt hat.
Und dann sind sie empfänglicher für das, was ich ihnen zu sagen habe, weil sie ihr Zeugslos geworden sind. Ja, genau. Lass sie sich verausgaben, genau, wie Muhammad Ali.
Also das ist ja dieser große Kampf gewesen in den 70er Jahren, George Foreman gegen Muhammad Ali. George Foreman viel stärker, klopft 8 Stunden lang auf Muhammad Ali ein und danach ist er so erschöpft, dass Muhammad Ali ihn K.O. schlagen kann. Und bei ihm ist es ähnlich, weil er erstmal die ganzen Schimpfworte auf sich niederprasseln lässt. Er steht nicht auf, er wird nicht aggressiv, sondern er schluckt das alles und dann sind quasi die Gegenüber auch verausgabt und dann kann er quasi auch leichter mit ihnen reden. Und das ist vielleicht ein Moment, was man sich merken kann für manche Konfrontationen.
Ja, hochinteressant. Würdest du denn sagen, es gibt hier wirklich auch eine Perspektive, jetzt gerade bei diesen Erzählungen, die man auf deutsche Verhältnisse anwenden kann? Also wir erleben ja auch gerade diese massive Polarisierung, dieses Hassverzerrte. Ist das vielleicht genau mit dieser Strategie zu befrieden?
Naja, das ist die Frage, das fragt man sich auch, wie geht das wieder weg, was gerade auf der Straße ist irgendwie. Er mit seinem quasi therapeutischen Ansatz würde wahrscheinlich sagen, man muss halt einfach drüber reden, und deswegen beurteilt er auch die Präsidentschaft von Donald Trump erstaunlich positiv.
I've said it before and I'll say it again. Donald Trump is the best thing that happened to the United States.
Natürlich wider Willen, also er findet Donald Trump nicht wirklich den besten Präsidenten, den es gibt, aber der macht es halt möglich, dass man erstens zum Beispiel über Sexismus redet und zweitens über Rassismus, weil er diese Sachen verkörpert. Und für Daryl Davis besteht die Hoffnung, nur wenn man darüber sprechen kann, wenn man sich auseinandersetzt, dann kann auch irgendwas besser werden innerhalb der Gesellschaft.
Matthias Dell hat den schwarzen Musiker und Aktivisten Daryl Davis in Berlin getroffen. Den Dokumentarfilm Accidental Courtesy, Daryl Davis, Race and America, gibt es übrigens im Netz bei dem ein oder anderen Streamingdienst. Kompressor Prädikat unbedingt sehenswert. Ganz herzlichen Dank, Matthias Dell.